Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 4. Lukas-Evangelium, Kapitel 4. Wir lesen ab Vers 1. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Jesus aber, voll heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Und er aß in jenen Tagen nichts, und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. Und der Teufel sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot wird. Und Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm: Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nun von mir anbeten willst, soll das alles dein sein. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich bewahren, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Du großer, herrlicher König, unser Gott und Herr, in Wahrheit, wir Menschen leben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus deinem Mund kommt. Und so bitten wir dich jetzt: Speise uns, ernähre unsere Seelen, stärke uns, dass wir dir ganz vertrauen, auf dass wir treu für dich leben, weil du es wert bist. Wir bitten dich, segne uns durch dein Wort in dieser Stunde. All das beten wir in Jesu Namen und zu deiner Ehre. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag hörten wir, dass der Dienst von Jesus Christus offiziell bei seiner Taufe begann. Bei seiner Taufe erlebte Christus seine offizielle Amtseinsetzung. Er wurde eingesetzt, bestätigt, bekräftigt in seinen Dienst als Messias, als Gesalbter Gottes. Bei seiner Taufe wurde Jesus gesalbt mit dem Heiligen Geist, und der Vater hat ihn offiziell aus dem Himmel bestätigt, indem er zu ihm sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Gerade dieses Wort, dass Jesus der Christus, der geliebte Sohn Gottes ist, soll nun sogleich auf die Probe gestellt werden. Voll des Heiligen Geistes wird Christus in die Wüste getrieben. Vers 1. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Achte darauf, der Heilige Geist führt ihn hierher. Der Heilige Geist führt ihn herum. Was hier passiert, ist von Gott geplant. Ja, es ist von Gott verordnet. Es muss geschehen. Der Sohn Gottes sollte geprüft werden und sich als echt und gehorsam erweisen. Wir studieren also heute den Bericht von Christi Versuchung in der Wüste. Ein überaus gewichtiger, bedeutsamer Text, über den man tatsächlich eine eigene Predigtreihe halten könnte. Es gibt Männer, die haben ganze Bücher darüber geschrieben. Ich kann heute Abend auf vieles nicht eingehen und ich möchte mich auf das Wesentliche konzentrieren. Aber lasst mich damit beginnen und das in aller Deutlichkeit vorweg sagen. Oftmals wird dieser Text bloß als eine Anleitung gelesen. So als habe Lukas das hier aufgeschrieben, damit wir lernen, auch wie Jesus, gegen den Satan zu gewinnen, wenn wir versucht werden. Nein, der Punkt ist, dass wir alle schon unlängst verloren haben. Keiner von uns kann gegen den Satan siegen. Jeder von uns war ihm unterlegen, jeder wurde überwältigt, jeder wurde besiegt, und zwar seit Adam ab. Ausnahmslos jeder Mensch. Denkt daran, dass Lukas uns gerade in den Versen zuvor den Stammbaum Jesu aufzählte, bis Adam. Seither ist jeder Mensch ohne Ausnahme vom Satan besiegt worden. Sie waren ihm alle unterlegen und unterworfen, doch hier nun vor unseren Augen steht er, der bessere Adam. Christus reiht sich in die Menschheit ein, aber er erscheint als der bessere, als der letzte Adam, der Sohn Gottes, er, der den Satan besiegt. Es heißt in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Aber hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Christus. Seit Adam konnte keiner von uns aus sich selbst dem Satan widerstehen. Sie haben alle gesündigt. Und nun aber, nach so vielen Jahrtausenden des menschlichen Versagens ist er endlich erschienen, der Sohn Gottes, der Überwinder, der Sieger. Der, von dem es bereits am Anfang der Menschheitsgeschichte heißt, in 1. Mose Kapitel 3, Vers 15, er wird kommen, der Same der Frau, der Nachkomme der Frau, der wird der Feind der Schlange sein und er wird der Schlange den Kopf zermalmen. Er wird den Satan besiegen. Hier ist er nun. Vor unseren Augen, der große Schlangentöter, der Bezwinger, der Sieger, der Überwinder, der Gottesheld. Er ist erschienen. Und darum ist das Erste, was der Geist tut, nach der Salbung des Sohnes Gottes, ihm in die Wüste zu treiben, um den großen Feind zu begegnen, um sich als der zu erweisen, der in Wahrheit ist, der siegreiche Sohn Gottes, der Christus, der Vollkommene, der alle Zeit tut, was dem Vater gefällt, ohne Sünde, ohne Makel. Der Satan hat keine Macht über ihn. Wie es im Hebräer Kapitel 4, Vers 15 heißt, Christus wurde in allem versucht, aber er blieb ohne Sünde. Wenn du diesen Text also in erster Linie so liest, dass du meinst, du lernst hier, dich auch als Held zu erweisen wie Jesus im Kampf gegen den Satan, dann hast du den eigentlichen Punkt noch nicht verstanden. Jesus ist hier in der Wüste, den Satan zu besiegen, weil du es eben nicht konntest. Weil du versagt hast. Christus ist der glorreiche Held, er ist der Sieger. Diesen Sieg über Satan wollen wir uns jetzt voller Ehrfurcht anschauen, mit staunender Anbetung und Bewunderung für unseren siegreichen Überwinder, Jesus Christus. Lasst uns drei Dinge betrachten. Erstens, der Ausgangspunkt von Christi Versuchung. Der Ausgangspunkt. Ab Vers 1. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Und er aß in jenen Tagen nichts. Und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. Überlegt euch das. Überleg einmal, unter welchen widrigen Umständen Christus vom Teufel versucht wird. Christus wird vom Heiligen Geist 40 Tage durch die Wüste in der Einsamkeit umhergeführt und dabei aß er nichts. Und du darfst nicht vergessen, dass Christus wahrer Mensch war. Was heißt das nach 40 Tagen ohne Essen? Vermutlich bedeutet das, dass er kurz davor war zu sterben. Bei 40 Tagen ohne Nahrung ist der menschliche Körper völlig am Ende. In diesem Zustand, das heißt in seinem schwächsten Zustand, wird er versucht. Zustand der vollkommenen Erschöpfung. Wir sprechen hier über die widrigsten Umstände, die man sich vorstellen kann. Und nun denkt einmal mit mir an Adam zurück. Er war im Paradies, mit reichlich Speise und Genuss in Hülle und Fülle. Er hatte einen gefüllten Bauch, er erkannte keinen Mangel, er war nicht einsam, Gott hat ihn eine Frau zur Seite gestellt. Der idealste Ausgangspunkt, nicht zu sündigen. Es gab keine Not zu sündigen. Der beste Ausgangspunkt, gehorsam zu sein. Er hatte alles. Und dennoch sündigte er. Christus hingegen ist in der Wüste. In der Einöde, das heißt an dem Ort, der letztlich eine Folge ist von Adams Sünde, denn durch ihn wurde der ganze Erdboden verflucht. Christus in der Wüste und nicht umgeben von Fruchtbäumen, nein, im schwächsten Zustand der vollkommenen Erschöpfung und Einsamkeit in den widrigsten Umständen. Und gerade hier sieht Christus, unser hochgelobter Held. Wo Adam in seiner Kraft, in seiner Fülle versagte, triumphiert Christus in seiner Schwachheit, in der Erschöpfung. Christus erweist sich in allen Prüfungen als der treue, gehorsame Sohn Gottes. Er ist der bessere Adam. Christus ist aber nicht bloß der bessere Adam, er ist auch das bessere Israel in Person. Was meine ich damit? Wenn ich dir als Jude folgende Stichworte geben würde, durch das Wasser herausgeführt, in die Wüste hineingeführt, umhergeführt, Versuchung, 40, Hunger. Woran denkt ein Jude sofort? Und jeder, der die Heilige Schrift kennt. An die 40-jährige Wanderung Israels durch die Wüste, nachdem sie durchs Meer geführt wurden. Und tatsächlich, Christus wird aus dem Wasser herausgeführt, direkt in die Wüste. Und wir werden nun sehen, wie Christus alle Prüfungen besteht, in denen Israel in der Wüste jämmerlich versagte. Sag mir, was beabsichtigte Gott eigentlich damit, sein Volk in der Wüste umherzuführen? Warum denn diese Zeit überhaupt? Gott sagt es uns in 5. Mose Kapitel 8. Da heißt es, und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen. Wozu? Um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Israel wurde in der Wüste geprüft. Die Probe gestellt. Die Frage war, werden sie in der Wüste Gott demütig vertrauen und seinem Wort gehorchen, selbst wenn sie hungern? Nein, Israel versagte. Ja, vielmehr offenbarte diese Prüfungen ihr böses, ihr stolzes, ihr ungehorsames, ungläubiges Herz in der Wüste. Sie waren voller Begierde, voller Rebellion und Auflehnung. Sie waren Götzendiener. Und zu allen diesen Sünden will der Satan nun auch den Christus verleiten. Auch er wird geprüft in der Wüste. Es kommt der größte Versucher, der Teufel, der Diabolos, der Durcheinanderwerfer, der Verdreher, der Satan. Eine reale geistliche Person, ein überaus mächtiges Geistwesen, ein gefallener Engel, der Fürst der Finsternis, der Befehlshaber aber tausender Dämonen, der große Verführer der Welt. Und der Teufel will eines, den Sohn Gottes zu Fall bringen, wie er es einst bei Adam und bei Israel tat. Und so schauen wir uns nun zweitens die Versuchungen an. Zweitens die Arten von Christi Versuchung. Wir hören hier von drei Versuchungen, die in sich selbst immer noch eine weitere Fülle von Versuchungen in sich bergen. Aber wie gesagt, kann ich heute nicht auf alles eingehen. Aber die erste Versuchung erfolgte so, ab Vers 3. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot wird. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Gerade noch hatte Christus bei seiner Taufe diese Worte von seinem Vater gehört. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Christus hört hier für sich persönlich Gottes Wort aus dem Himmel für ihn zur Bestätigung. Er ist Gottes Sohn. Da kommt der Satan daher und stellt es in Frage, wie es seit jeher getan hat. So hat er es schon bei Eva getan. Hat Gott wirklich gesagt, wenn du Gottes Sohn bist? Was heißt hier wenn? Gott hat es ihm doch zugesagt. Aber so ist der Satan. Er möchte Zweifel und Misstrauen sehen und Unglauben in den Herzen der Menschen. Wozu fordert er Jesus hier auf? Vers 3. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot wird. Nun, man mag sich fragen, was ist denn so schlimm daran, dass der Sohn Gottes sich Brot schafft, wenn er doch hungert? Ich meine, es ist doch kein Unrecht, seinen Hunger zu stillen. Und er hat doch für andere auch Brot übernatürlich vermehrt. Warum kann er das nicht für sich selbst tun? Nun, um diese Versuchung des Satans richtig zu verstehen, müssen wir uns anschauen, wie der Herr Jesus Christus auf diese Versuchung antwortet. Welcher Bibelvers das ist. Er zitiert hier wieder aus 5. Mose Kapitel 8. Ich habe schon ein Stück daraus vorgelesen. Ich lese noch einmal für uns. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr dein Gott dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Mann, also mit dem Manna, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Die Lektion, die Israel in der Wüste also lernen sollte, war diese. Der Herr ist euer Gott. Er führt euch. Vertraut auf euren Gott. Vertraut auf die Macht seines Wortes. Er spricht ein Wort und er speist euch mit Brot aus dem Himmel. Eure Lebensgrundlage ist nicht Brot, sondern Gott. Sein mächtiges Wort, sein Beistand. Darum gehorcht ihm, gehorcht seinem Wort und ihr werdet leben. Vertraut ihm ganz und sorgt euch nicht. Die Israeliten sollten einfach lernen, demütig auf Gottes Zusagen, auf Gottes Wort zu vertrauen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er lebt von seinem Gott, von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Aber nein, Israel misstraute Gott. Sie wollten nicht abhängig von ihm sein. Sie wollten nicht auf sein Wort vertrauen. Sie zweifelten an seiner Güte und an seiner Fürsorge. Ihr Magen knurrte und schon misstrauten sie Gott. Sie klagten ihn an und verkündigten, dass er nicht vertrauenswürdig ist. Christus ist ganz anders. Wir haben eine Stelle in der Schrift in Johannes Kapitel 4, wo er wirklich Durst hat und wo er Hunger hat und seine Jünger kommen zurück und er sagt zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Israel wurde in der Wüste gedemütigt, das Volk musste hungern, um zu lernen, dass sie ganz abhängig sind von Gott, abhängig von jedem Wort, von jedem Machtausspruch seines Mundes, dass sie leben aus ihm, dass sie ihm vertrauen, dass sie ihn brauchen, dass sie nicht einen Schritt gehen können, es sei denn, er ist mit ihnen. Sie müssen lernen, ihm aufs Wort zu gehorchen und aus ihm zu leben. Doch statt Glauben offenbarte sich, dass in ihrem Herzen Misstrauen da war. Ja, ungläubige Auflehnung gegenüber Gott. Und jetzt verstehst du auch, was Satan vorhatte mit dieser Versuchung. Sein Ratschlag war der, Du hungerst? Ich dachte, du bist Gottes Sohn, an dem er Wohlgefallen gefunden hat. Sag, versorgt nicht ein Vater sein Kind? Wenn er dich wirklich lieben würde, würde er dich hungern lassen? Du kannst nicht auf deinen Vater vertrauen. Er kümmert sich nicht um dich. Hilf dir selbst. Los, schaff dir selbst, was du brauchst, denn Gott hilft dir nicht. Du hast die Macht, Steine in Brot zu verwandeln. Nimm die Sache selbst in die Hand. Gott kümmert sich nicht. Man kann ihm nicht vertrauen. So tat es Gott auch bei Eva. Du kannst Gott nicht vertrauen. Er möchte euch das Beste vorenthalten. Den Baum der Erkenntnis. Er will nicht, dass ihr werdet wie er. Verhilf dir selbst zu deinem Glück. Du musst nicht in demütiger Abhängigkeit von Gott leben. Du kannst selbst sein wie Gott. In eigener Weisheit, selbstständig. Misstraue Gott und lebe dein eigenes Leben. Nein, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Er lebt aus Gott, von jedem Wort. Das ist das wahre Leben. Sag mir, kennst du nicht selbst diese Versuchung? Dass der Satan dir einflüstern will, du könntest Gott nicht vertrauen. Er liebt dich nicht, er kümmert sich nicht um dich. Und der Satan verweist vielleicht auf deine Not. Und gerade wenn du am schwächsten bist und erschöpft bist und so weiter, dann sagt er dir zu dir vielleicht, schau, du bist krank, schau, du bist einsam, schau dir die schlimmen Umstände deines Lebens an. Wo ist denn dein Gott? Er kümmert sich nicht. Hör auf, ihn zu vertrauen. Zweifel und Unglauben wollen hochkommen in deinem Herzen. Vielmehr ist der Rat, geh, hilf dir selbst. Gott schenkt dir keinen Partner. Gott verbessert nicht deine Ehesituation. Du hast lang genug gewartet, komm. Er scheint sich nicht zu kümmern. Geh zur Party, such dir jemanden, der mit dir ins Bett steigt. Affäre, komm, löst das selber. Gott ist nicht vertrauenswürdig. Du brauchst nicht länger auf ihn warten. Nimm die Sache selbst in die Hand. Und wenn diese Gedanken kommen, dann passiert es, dass man an Gottes Güte, an seine väterliche Fürsorge zweifelt. An den einzigen, an dem man niemals zweifeln sollte. An Gott hat man plötzlich Zweifel und man wird eigenmächtig. Man tut plötzlich Dinge, die gegen Gottes Willen sind. Sag mir, wie oft ist das schon geschehen in deinem Leben? Wie oft hast du in solchen Prüfungen schon versagt, wo du Gott nicht vertraut hast? Wo du einfach seine väterliche Fürsorge und Liebe angezweifelt hast wegen den Umständen deines Lebens. Wie oft hat der Satan nicht schon über dich triumphiert? Aber hier ist Christus. Er ist gekommen. Er misstraut dem Vater nicht. Er besteht die Prüfungen, in denen Israel jämmerlich versagte und auch du. Anbetung sei Jesus Christus, unserem Sieger. Unserem glorreichen Held. Es kommt zu der zweiten Versuchung. Vers 5. Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten willst, soll das alles dein sein. Und Jesus antwortete ihnen und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Was hier geschieht, ist nicht auf natürliche Weise zu erklären, denn der Satan zeigt ihnen alle Reiche der Welt in einem Moment. Und bietet ihm alles auf einmal an. Der Satan wird der Gott dieses Zeitalters genannt. Wir haben gerade gelesen in 1. Johannes, die ganze Welt liegt in dem Bösen. Er kontrolliert alle diese Sünder in dieser sündigen Welt und steuert damit natürlich auch ihre Besitztümer, dass sie danach tun, nach ihrer Lust, die Reiche dieser Welt. Und gleichzeitig will ich dir sagen, ist Satan ein Lügner. Ein Lügner. Denn in Psalm 24 heißt es, des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Des Herrn. Aber Satan bietet ihn dennoch, in Christus, alle Macht und alle Herrlichkeiten der Welt an, wenn er nur einmal kurz niederfällt und ihn anbetet. Im Griechischen wird das noch deutlicher. Es geht darum, nur einmal kurz ihn anzubeten. Und schon wird ihm alles gegeben werden. Kennst du den Psalm 2, den messianischen Psalm? Weißt du, was wir dort lesen? Da heißt es, dass Gott sagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir, oder man kann auch übersetzen, bitte mich, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Gott war es eigentlich, der gesagt hat, bitte mich, mein Sohn, und ich gebe dir alle Nationen zu deinem Besitz. Der Vater hat es ihm versprochen, ihm alles zu übergeben. Und Christus bat seinem Vater, und ihm wurde alles übergeben. Aber Christus wusste auch, dass er dafür einen Preis zahlen muss. Er wird sich aufmachen müssen, um sein Leben zu geben, um alle Erwählten Gottes zu erlösen durch sein Blut. Es ging niemals darum, einfach ein politisches Reich aufzurichten. Es war sein Auftrag, das Reich Gottes aufzurichten, die Herrschaft Gottes in den Herzen der Menschen. Und dafür muss er sterben am Kreuz. Aber nun kommt der Satan daher und sagt, ich habe einen besseren Vorschlag. Ich mache dir ein besseres Angebot. Bitte mich, statt deinen Vater. Bitte mich. Und ich will es dir geben, ohne große Mühe. Einfach kurz mich anbeten und es ist genug. Du ersparst dir den Leidensweg. Hier ist die Krone ohne Kreuz. Verneige dich nur einmal kurz vor mir und bete mich an. Wie antwortet Jesus Christus darauf? Vers 8. Es steht geschrieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Christus zitiert abermals aus dem 5. Buch Mose. Dieses Mal aus Kapitel 6. Worum ging es da? Da ist es ab Vers 10. Und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, das er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du dann essen und satt werden wirst, so hüte dich, dass du den Herrn ja nicht vergisst, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Denn den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen sollst du schwören. Ihr sollt nicht anderen Göttern von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nachlaufen. Denn als ein eifersüchtiger Gott ist der Herr, dein Gott, in deiner Mitte, damit nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, gegen dich entbrennt und er dich vom Erdboden weg vernichtet. Was ist der Kontext von diesem Vers, den Jesus hier zitiert? Gott führte Israel aus der Wüste hin in ein neues, in ein reiches Land. Und er warnt Israel, fang nicht an, wegen all dem Reichtum und der Macht und der Herrlichkeit plötzlich den Herrn zu vergessen. Gott schenkt dir diese Städte und die Häuser und die Weinberge, alles in Hülle und Fülle. Aber du sollst in Demut dankbar dafür sein. Und Gott die Ehre geben und ihn anbeten, weil er ist der Geber aller guten Gaben. Du sollst deinen Gott nicht vergessen. Du sollst nicht den anderen Götzen nachlaufen. So als käme es von ihnen, was du hier genießt. Und so kommt nun der Satan zu Christus und will ihm alles schenken, wenn er doch nur für diesen Moment Gott vergisst. Für all den Genuss. Und Satan diesen Götzen anbetet. Du kannst alle Macht haben über die Welt. Vergiss nur für einen Moment deinen Vater und gib mir stattdessen die Ehre. Christus antwortet, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Er versagt nicht, wie Israel es tat. Sie vergaßen Gott, sie beteten Götzen an, er aber siegt. Und nun sag mir, kennst du nicht diese Versuchung? Der Satan führt dir eine Fülle von wunderbaren Dingen vor deine Augen. Mit dem Ziel, dass du Gott vergisst. Mit dem Ziel, dass du Satan und die Sünde wählst. Und anstatt, dass du Gott dienst, dienst du dem Teufel, wenn du ein Knecht der Sünde bist. Er hat dich überwältigt. Was zeigt er dir? Was zeigt er dir? Welche Dinge hält er dir vor Augen, nachdem dein Herz vielleicht begehrt? Was sind das für Dinge, die Satan dir anbietet zu genießen, wenn du doch nur ihm folgst, wenn du nur für einen Moment jetzt, für nur diesen einen Moment Gott vergisst? Dafür hast du all diese wunderbaren Gaben. Ist es nicht so, dass es oft so war in deinem Leben, dass du Gott nicht die Ehre gegeben hast und nicht ihm allein gedient hast, sondern diesen sündigen Angeboten des Satan gefolgt bist, deinen eigenen Begierden? Verzweifelst du darüber? Trauerst du darüber? Erkennst du das? Hier ist Christus. Ihm wurde alles angeboten. Verstehst du, dir wurde vielleicht eine Sache angeboten und du bist gefallen. Mal eine Sache. Christus wurde einfach alles angeboten. Alles. Und er fiel dennoch nicht. Anbetung sei Jesus, dem Sieger, dem glorreichen Held. Und nun noch drittens. Satan versuchte ihn ein drittes Mal. Vers 9. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben: Er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich bewahren, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst dem Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Also Satan stellt den Christus auf den höchsten Punkt des Tempels, und das war sehr hoch. Du bist also davon überzeugt, ja, dass du der Sohn Gottes bist? Wenn du es doch bist, dann sollte Gott das doch mal unter Beweis stellen. Stell ihn auf die Probe, wenn er wirklich Wohlgefallen an dir hat. Und jetzt schaut, während Christus Bibelstellen immer aus dem rechten Kontext nimmt und immer auf eine rechte Situation anwendet, er verfälscht niemals Gottes Wort, so reißt der Satan die Schrift aus dem Kontext und verdreht sie, wie es unzählige Prediger heutzutage tun. Sie nehmen Gottes Wort in den Mund, aber in Wirklichkeit verdrehen und verzerren sie alles und setzen es genauso ein, wie Gott es nicht gesagt hat. Und so zitiert der Satan tatsächlich aus der Bibel. Satan kennt die Heilige Schrift. Er kennt sie vermutlich besser als wir alle zusammen. Aber er verdreht sie. Er ist ein Lügner, ein Betrüger, ein Dieb. In Psalm 91 heißt es eigentlich, Vers 11, denn er bietet seinen Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Gott sagt hier, er schenkt Schutz auf allen Wegen. Das bedeutet aber nicht, dass man auf den Tempel klettern sollte, um sich davon runterzustürzen, um Gott irgendwie auf die Probe zu stellen. Diese Auslegung geht zu weit. Das sagt Gott nicht. Der Psalm spricht nicht davon, dass du dich bewusst in Lebensgefahr begeben solltest. Wie antwortet Christus? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Noch einmal zitiert Christus aus 5. Mose, Kapitel 6. Wo steht: Ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht prüfen, wie ihr es zu Massa getan habt, wie ihr ihn geprüft habt zu Massa. Was ist da passiert? Was ist der Kontext wieder von der Stelle, von der Jesus Christus hier zitiert? Nun, wir finden das in Exodus Kapitel 17. Israel wanderte durch die Wüste und sie hatten schrecklichen Durst und sie verlangten, dass Gott ihnen nun etwas zu trinken gibt. Da heißt es, aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Da geriet das Volk mit Mose in Streit und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen, was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, was hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Sie klagen Gott an. Nach dem Motto, warum hältst du deine Versprechen nicht? Du führst uns raus aus Ägypten, nur um uns zu töten? Sie wollen Gott herausfordern, sie provozieren ihn, sie stellen ihn in Frage, sie zweifeln ihn an, sie wollen ihn auf die Probe stellen, als sei er nicht vertrauenswürdig, als müsste man ihn in Frage stellen. Und da ist es dann in Exodus Kapitel 17, Vers 7, sie haben den Herrn geprüft, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder ist er es nicht? Gott, du musst beweisen, dass du bei uns bist. Es reicht ja nicht, dass du uns tatsächlich aus Ägypten befreit hast durch deinen mächtigen Arm. Nein, Gott, du musst nochmal beweisen, dass du mit uns bist. Es ist Stolz, es ist Überheblichkeit in reinster Form, es ist Unglaube, Hochmut. Wir als Geschöpfe stehen nicht in der Position, Gott zu testen, ihn in Frage zu stellen, so als würden wir über Gott stehen. Er prüft uns, aber nicht wie ihn. Wer bist du, Mensch, dass du deinen Schöpfer anzweifelst, ihn testen willst? Es ist bösartig. Dazu verleitet der Satan. Man kennst du das nicht? Er redet dir ein und sagt, ja, wenn Gott dich doch liebt, dann muss er das jetzt auch irgendwie beweisen. Fordere es im Grunde heraus. Du brauchst einen Beweis. Er muss es dir zeigen. Manche suchen nach einem Zeichen, nach einer Stimme aus dem Himmel, nach einer Vision, einem Traum, irgendein Zeichen dafür. Vielleicht, Gott, du musst eine bestimmte Sache in meinem Leben verändern. Erst dann kann ich so richtig glauben, dass du mit mir bist und dass du mich liebst. Christus sagte einst in Matthäus Kapitel 16, Vers 4, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt nach einem Zeichen. Gott hat Israel durch Zeichen und Wunder aus der Sklaverei geführt und jetzt sagen sie, er muss uns aber Wasser geben, sonst können wir nicht wissen, ob er wirklich mit uns ist. Wie lächerlich ist das? Was für ein Hochmut gegenüber dem mächtigen Schöpfer, unserem Gott. Sündigen wir nicht oft ganz ähnlich? Gott hat dich erlöst aus der Sklaverei, der Sünde und des Satans. Er hat dir ein für alle Mal seine Liebe bewiesen am Kreuz. In 1. Johannes Kapitel 4, Vers 9 heißt es, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Was war das noch gerade für ein Zeichen, das du noch erwartest? Reicht nicht das Kreuzzeichen aus? Hat er nicht genug seine Liebe bewiesen? Du erwartest jetzt noch ein anderes Zeichen, irgendwelche Dinge, die sich verändern müssten in deinem Leben, damit du glaubst, dass er dich lieben kann? Darin ist seine Liebe zu uns offenbart worden, dass Christus für uns gestorben ist, dass der Vater seinen Sohn hingegeben hat. Nein, Christus tut das nicht. Christus stellt Gottes Charakter nicht in Frage. Er wird ihn nicht auf die Probe stellen. Er bleibt demütig. Nie und nimmer stellt er seinen Vater im Himmel in Frage. Nie und nimmer. Er kennt seinen Vater. Wie auch immer die Umstände aussehen mögen. Er vertraut ihm. Er bleibt demütig. Er fordert ihn nicht heraus. Christus wird also versucht, Gott zu misstrauen und sich eigenmächtig zu helfen. Christus wird versucht, Gott zu vergessen und dann selbstherrlich der Begierde zu folgen und dem Satan die Ehre zu geben statt Gott. Und Christus wird versucht, Gottes Charakter in Frage zu stellen und ihn einfach hochmütig auf die Probe zu stellen. Weißt du, Christus könnte, wenn der Satan ihm so begegnet, Christus könnte ihn mit dem Hauch seines Mundes vernichten. In einem Augenblick. Aber Christus ist gekommen als Diener. Er kommt als schwacher, als erschöpfter Mensch, der versucht wird an unserer Stelle. Er setzt nicht seine übernatürliche Kraft als Sohn Gottes ein. Er wird geprüft als Mensch. Und in all dem, in allen Prüfungen, ausnahmslos, erweist er sich als der glorreiche Sieger. Er tat das, was Adam, ja, was Israel, ja, was keiner von uns jemals vermochte. Und es führt mich zu meinem dritten und letzten Punkt. Der Ausgang der Versuchung. Vers 13. Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm. Das Ausmaß der Versuchung war gewaltig. Der Teufel hat jede Versuchung an ihm vollendet. Jede. Und Christus? Er hat bestanden. Er hat bestanden für uns. Er hat den Feind besiegt. Der Feind wurde in die Flucht geschlagen. Der Satan muss sich geschlagen geben. Ja, wir wissen erst einmal. Es war noch nicht der endgültige Sieg. Christus wird noch weitere Male versucht werden. Sogar am Kreuz, als Christus noch hing, kam die Versuchung, steig herab. Aber schon hier am Anfang seines Dienstes, am Anfang seines Dienstes, sehen wir Christus als Sieger über den Satan, über die Sünde. Christus hat triumphiert. Er ist der Einzige, der vollkommen dieses Wort erfüllt, was geschrieben steht in Psalm 119, Vers 11. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Er hat es getan. Er hatte das Wort Gottes vollkommen in seinem Herzen und er hat nicht gesündigt. Es heißt in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16, denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Christus hat die Begierde des Fleisches überwunden, Brot zu schaffen in Misstrauen gegen Gott. Christus hat die Begierden der Augen überwunden. Er hat nicht in Gottes Vergessenheit und Selbstherrlichkeit die Angebote dieser Welt des Satans haben wollen. Christus hat den Hochmut des Lebens überwunden, denn er war nicht stolz gegen Gott, hat sich nicht erhoben, hat ihn nicht herausgefordert. Er blieb demütig und vertraute ihm. Christus ist in Wahrheit der bessere Adam, das bessere Israel. Er hat gesiegt. Christus wurde in allem versucht, doch ohne Sünde. Und so lasst mich zurückkommen zu meinem Ausgangspunkt. Diese Textstelle hier ist keine Anleitung für dich, ein Held zu sein. Du hast ja schon versagt. Wie Adam, wie Israel, wir sind kein Stück besser. Christus hat hier gekämpft, an unserer Stelle. Er ist der Held der Geschichte. Christus ist der Stärkere, der den Satan gebunden hat. Sag mir, leidest du unter deiner Sünde? Unter deinem Versagen? Merkst du die Macht des Satans, dass du auf seinen Versuchungen und Verführungen unterliegst? Hier ist der Sieger. Fliehe zu Christus. Und wenn er mit dir ist, wenn er in dir wohnt und thront, dann erst kannst du dem Satan widerstehen. Dann erst kannst auch du das Wort Gottes ergreifen und ihm widerstehen durch die Hilfe unseres Herrn Jesus Christus. Keiner von uns ist der Held. Der Held ist Christus, der in uns ist. So lesen wir in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 4. Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie, die Verführer, überwunden. Warum? Weil wir die Helden sind? Weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Christus, der in uns ist, der Sieger. Er ist größer als der Satan. Durch ihn überwinden wir die Welt, durch unseren Glauben an den Sohn Gottes. Die einzige Hoffnung, gegen den Satan zu widerstehen, ja, ihn bei weitem zu überwinden. Unsere einzige Hoffnung steht hier, bei diesem Christus, der dem Schädel der Schlange zertrümmert. Komm also und berge dich bei ihm. Herr, möge deine Burg sein, dein Wehr und Waffen, er allein. Eine feste Burg ist unser Gott, eine gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind, mit Ernst erst jetzt meint, Großmacht und viel List sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Gepriesen sei unser Herr Jesus Christus, unser glorreicher Sieger. Amen.
Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, der du in jede Versuchung geraten ist, als jede Versuchung an dir vollendet wurde und bist doch nicht gefallen und hast doch gesiegt und hast dein ganzes Leben gelebt als Sieger über Satan, Hölle und Welt. Du hast nicht nachgegeben den Begierden des Fleisches und den Begierden der Augen und des Hochmuts des Lebens, sondern du bist tatsächlich der große Überwinder und hast den letzten großen Sieg errungen am Kreuz auf Golgatha, als du den Tod verschlungen hast im Sieg. Herr, wer ist dir gleich? In allem versucht, aber ohne Sünde. Du bist wahrlich der zweite bessere Adam, das zweite bessere Israel. Herr, und wer sind wir? Wir haben gehört, du wurdest versucht in der Wüste nach 40 Tagen ohne zu essen, vollkommen schwach und erschöpft. Und wie wurde Adam versucht? Im Paradies, im Garten Eden, mit Überfluss an allem Guten, was seine Seele sich nur wünschen konnte. Und er ist gefallen, aber du nicht. Und so sind wir alle gefallen, obwohl wir bei weitem nicht das durchmachen müssen, was du durchmachen musstest. Niemand von uns wurde so versucht wie du. Niemand von uns ist so schwach gewesen wie du. Niemand von uns wurde mit so großer Versuchung versucht wie du. Und dennoch sind wir alle gefallen und fallen jeden Tag. Herr, wir haben keine Hoffnung in uns selbst. Ja, wir wollen dir nacheifern. Wir wollen dem Versucher widerstehen und der Teufel wird von uns fliehen. Aber dies alles gelingt uns doch nur, wenn du in uns bist, weil du der bist, der überwindet. Ja, wir haben die Welt überwunden, weil du, der in uns bist, größer ist als die Versucher auf dieser Welt, als der Satan. Und so beten wir, dass du uns dazu bringst, dass wir wachen und beten, dass wir flehen zu dir, dass wir nicht in der Versuchung fallen. Denn wenn wir nicht allein auf dich schauen und auf dich vertrauen und zu dir beten, dass du uns aufrecht hältst, ja, dann fallen wir und wir erleben das so oft. Vergib uns all unsere Sünden und sei du stark in uns, damit auch wir alles bei weitem überwinden, nicht weil wir so stark sind, sondern weil du so stark bist, der in uns wohnt. Du herrlicher Sieger über alles, Anbetung und Lobpreis sei dir, jetzt und in Ewigkeit. Amen.